Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Immer am letzten Freitag im Monat lädt Reflexe eine Persönlichkeit ein, um mit ihr über ihren Kulturmonat zu reden. Und heute ist unser Monatsgast Kultur Claudia Kaufmann. Die promovierte Juristin arbeitet seit 2004 als Stadtzürcher Ombudsfrau. Davor war sie unter anderem Generalsekretärin des Eidgenössischen Departements des Innern. Was sie im Monat Mai beschäftigt hat, erzählt sie nun Felix Schneider.
Herzlich willkommen, Claudia Kaufmann, und danke, dass Sie die Einladung akzeptiert haben, unser Kulturmonatsgast zu sein.
Ich danke für die Einladung.
Ohne Umschweife, was waren die kulturellen Erlebnisse des vergangenen Monats, von denen Sie hier auch sprechen wollen?
Der Mai war für mich ein vielfältiger kultureller Monat. Ich war zum einen zweimal im Schauspielhaus in zwei sehr schönen Theateraufführungen, Käthchen von Heilbronn und im Platonhof. Ich habe dann mehrmals Filme besucht im Rahmen des Festivals für Filme von Ettore Scola, dem italienischen Regisseur, der jetzt 80 Jahre alt wurde und deshalb alle seine Filme im Filmpodium in Zürich gezeigt wurden, ein Lieblingsregisseur von mir. Und ich habe es genossen, zum Teil Filme, die ich sehr gut kenne, wiederzusehen, Geravamo tanto amati, La giornata particolare. Aber auch einen Film habe ich gesehen, den ich noch nicht kannte, Macaroni mit Jack Lemmon und Marcello Mastroianni, eine Männerfreundschaft zwischen einem amerikanischen Geschäftsmann und einem italienischen Lebemann. Und es hat mich fasziniert, dass die feine Theater- und Spielkunst, es war wirklich beinahe Theatermimik von Jack Lemmon in diesem Film, Mastroianni beinahe an die Wand spielte. Und dann gab es noch einen ganz besonderen Anlass für mich, das war die Preisverleihung des Max-Frisch-Preises an die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Und dabei hat mich besonders beeindruckt die Rede von Barbara Honigmann selbst.
Das würde mich interessieren, warum sie das beeindruckt hat. Man kann von Barbara Honigmann im Internet die eine oder andere Äußerung zu Frisch selber ergoogeln. Vielleicht kann man die Rede auch bald mal erlesen. Aber wie war denn das Hörerlebnis? Also wie hat sie ihr Publikum gekriegt? Wie war die Stimmung dort?
Barbara Honigmann ist ja zum einen mal wirklich eine begnadete Leserin und Sprecherin. Und ich denke, wenn man sie schon mal hörte, dann liest man auch ihre Texte selbst schon mit dem Sound von Barbara Honigmann. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil sie ist Schriftstellerin und sie ist nicht Schauspielerin. Und sie hat in ihrer direkten Art, in einer wunderbaren Rede, den Bogen gespannt zwischen der Leseerfahrung, die sie seit Jugend mit Max Frisch gemacht hat, und ihrem eigenen Schreiben und ihrer eigenen Biografie. Ausgegangen ist sie von den Tagebüchern, die für sie ganz wichtig sind von Frisch. Und es begann mit Zitaten zu ganz konkreten Erfahrungen und Erinnerungen von Frisch im Nachkriegs-Berlin. Konkrete Dinge wie der Schwarzmarkt, Wiederaufbau von Kultur in Berlin, namentlich durch russische Intellektuelle, Migrantinnen und Migranten, die er getroffen hat in der Kulturszene rund um die Möwe. Schließlich auch Erinnerungen an Brecht. Alles Begriffe und Erfahrungen, die für Barbara Honigmann wichtig waren, aber häufig aus der Berichterstattung ihrer Eltern, denn Frisch gehört ja der Generation ihrer eigenen Eltern an. Und es begann damit, dass sie ein Zitat brachte, wie Frisch vom Schwarzmarkt berichtet, dass man unter anderem auch hätte drei, dass es dort alles zu kaufen gab, nicht für Geld, aber für Zigaretten, und dass es dort unter anderem auch zum Beispiel drei Meißentässchen zu kaufen gegeben hätte. Und Barbara Honigmann berichtet, dass sie noch drei Meißentässchen hat, die sie von ihrer Mutter hat, die sie auf genau diesem Schwarzmarkt gekauft hat. Und das war typisch Honigmann, diese Verbindung des Persönlichen. Nachher hat sie sich aber auch an Frisch, an den Schriftsteller gewandt, der jeweils ein engagiertes Schreiben forderte, der sich gesellschaftspolitisch einbringen wollte und dies von Schriftstellerinnen und Schriftstellern forderte, ohne aber ideologisch zu sein. Und dieses Misstrauen Ideologie gegenüber hat sie aufgenommen und hat das Schreiben, auch das biografische Schreiben, als gesellschaftlich engagierten Prozess zum Thema gemacht, auch bei sich selbst. Hat sich eigentlich Frischs Forderung am Schluss angeschlossen, dass Schreiben immer auch bedeutet für Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Suche nach der Wahrhaftigkeit. Eine wunderschöne Rede, von der ich wirklich hoffe, dass wir sie alle bald lesen können.
Aber ein Stück Engagement würde sie unterschreiben?
Also das absolut, nicht nur ein Stück, sondern sie sagt, Schriftstellerin und Schriftstellerin heißt engagiert sein. Mhm. Aber, ohne Ideologie. Und ich denke, aufgrund Ihrer Biografie ist es auch naheliegend, dass sie Ideologien gegenüber besonders kritisch ist.
Manche gehen ja viel weiter und lehnen sogar das Engagement ab. Deswegen habe ich nachgefragt, ja, was sie nicht tut.
Keinesfalls, nein, sie betont es und sieht sich da wirklich in einer Tradition auch mit Max Frisch, aber auch in einer Verpflichtung.
Ja, Claudia Kaufmann hier in Reflexe, der Monatsgast Kultur. Sie haben ja aber gesagt, der Hauptakzent, das Haupterlebnis war noch ein anderes.
Es ist eine Leseerfahrung. Ich habe wirklich in zwei Nächten ein Buch durchgelesen, das mich fasziniert, aber auch lange beschäftigt und verfolgt hat und es immer noch tut. Ich habe das Buch gelesen von Julia Albrecht und Corinna Ponto, Patentöchter, im Untertitel Im Schatten der Raff, ein Dialog und ganz wichtig ein Dialog. Ein Buch, das ich wirklich denke, sehr vielschichtig ist und mich noch lange begleiten wird.
Worum geht es in dem Buch? Das ist ein Buch, das in der Schweiz nicht sehr stark wahrgenommen wurde.
Das ist richtig und es hat mich gewundert, weil ich nicht denke, dass es ein ausschließlich deutsches Publikum interessierendes Buch ist oder Menschen, die sich jetzt für die RAF in den 70er Jahren interessieren müssen. Im Gegenteil. Kurz zusammengefasst kann man sagen, es ist ein Buch, das primär aus einem Briefwechsel und mehreren Briefwechseln besteht der beiden Frauen, Julia Albrecht und Corinna Ponto. Und politisch gesehen wird man sicher daran erinnern müssen, an die Rahmenhandlung der Geschichte. Im Ende Juli 1977 wurde Jürgen Ponto, damals Vorstandssprecher der Dresdner Bank, ermordet in seinem Haus und in Anwesenheit auch seiner Frau. Und zwar durch die RAF-Mitglieder Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Mit dabei, zwar nicht geschossen, aber mit dabei war Susanne Albrecht. Und sie war es auch, die überhaupt den Zugang zum Haus ermöglichte, weil sie nämlich die Patentochter von Jürgen Ponto war. Im Prozess selbst wurde dann geltend gemacht, Ponto hätte ausschließlich entführt werden sollen und da sei es dann zu einem Missgeschick gekommen und deshalb sei er erschossen und ermordet worden. Es bleibt dabei, dass sich Susanne Albrecht über ihre früheren Beziehungen zu ihrem Patenonkel wieder den Zugang zum Haus erschlossen hat und da auch mit dabei war. Das ist der Hintergrund.
Also die beiden Familien, Albrecht und Ponto, waren wirklich eng miteinander befreundet. Und diese Susanne war kurz vor diesem Auftritt, Ermordung, war sie noch Gast in dem Hause. Also das ist schon eine schreckliche
Tat. Es ist eine ungeheuerliche Vorstellung.
Und sie hat geklingelt und dann gesagt, hier ist die Susanne mit einem Blumenstrauß. Ja. Und der hat der aufgemacht oder hat aufmachen lassen, der Ponto. Ja. Und dann ist es passiert, dann ist sie ermordet worden.
Ist eine ungeheure Geschichte, weil man sich wirklich bewusst sein muss, dass die beiden Familien seit jeher befreundet waren. Die beiden Väter, beides Juristen, waren Studienkollegen. Beide waren auch Patenonkel der jeweilig anderen Tochter. Das heißt, Jürgen Ponto war Patenonkel von Julia Albrecht und der Vater Albrecht war wiederum Patenonkel von Corinna Ponto, die mit Julia Albrecht jetzt dieses Buch geschrieben hat.
Mich interessiert, wie Sie überhaupt auf dieses Buch gekommen sind. Was war Ihr Anfangsinteresse? Warum haben Sie zu diesem Buch gegriffen? Was war Ihre Erwartung?
Ich habe in der Süddeutschen eine Besprechung gelesen, zufällig, und habe gemerkt, dass mich das Thema fasziniert. Zum einen gehöre ich der Generation an, die mit der RAF und der ganzen Auseinandersetzung in der BRD, was das zur Wirkung hatte, auch bezüglich der Gefährdung des Rechtsstaates etc., aufgewachsen bin. Aber mich hat eben interessiert, dass es sich anscheinend nicht um ein Buch handelt, das jetzt zum x-ten Male versucht, das Geschehen selbst damals, die Ermordung von Ponto und die Umstände zu thematisieren, sondern dass es darum geht, dass zwei hauptbetroffene Opfer, und ich denke, beide Frauen sind Opfer in dieser Geschichte, versuchen, nach 30 Jahren Stillstand, keinen Kontakt mehr, miteinander in Kontakt zu kommen und über das von ihnen Erlittene und Erlebte in Kontakt zu kommen. Und das ist ein Versprechen des Buches, aber das es meiner Ansicht nach voll und ganz einlösen kann.
Das heißt, Sie haben mehr Anteilnahme am privaten, menschlichen Schicksal empfunden als ein Interesse für die Geschichte dieser Zeit.
Ich will nicht verhehlen, das Buch ist so spannend geschrieben, dass einem auch die Geschichte und wieder die Details, die man erfährt durch die Sicht der beiden Frauen, natürlich kann man das nicht links liegen lassen. Aber ich denke, die hohe Qualität des Buches ist das Schicksal der beiden Frauen und ich würde mich wehren gegen den Begriff privat, weil sie nämlich genau aufzeigen, da gibt es nichts mehr Privates. Das Stigma, das sie erlitten haben, einerseits die Tochter, die ein Leben lang die Tochter des ermordeten Pontos ist, die dann auch längere Zeit in Amerika lebt, zuerst noch jung mit ihrer Mutter, aber dann auch später längere Zeit, heute Sängerin, Musikerin ist, eine eigene Familie hat, aber immer noch schwerste Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen. Dieses Stigma wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens trägt. Und andererseits die Schwester, die auf ihre Weise immer die Schwester der Schwester ist und auch nach, glaube ich, rund dreijährigem Kontakt und Austausch mit Corinna Ponto mal die Frage stellt, siehst du mich immer noch nur als Schwester meiner Schwester? Und ich denke auch, das zeigt Julia Albrecht sehr deutlich, wenn sie sagt, einerseits ist meine Schwester mir aus der Welt gefallen. Und sie war vom Moment der Ermordung weg, weil wir 13 Jahre, bis sie gefasst wurde, nie einen Kontakt hatten, nicht wussten, lebt sie noch, wo lebt sie. Wir hatten Vermutungen und Hoffnungen. Sie sagte, ich hatte eine riesen Sehnsucht nach meiner 13 Jahre älteren Schwester, aber sie war plötzlich einfach nicht mehr da. Aber sie war nicht mehr da und fast überall gegenwärtig, weil sie permanent an Fahndungsfotos, Riesenplakaten vorbeiging und immer ihre Schwester auf diesen sah, aber sich auch immer beobachtet fühlte. Sie sagte, ich durfte gar nicht stehen bleiben. Die Sehnsucht nach dieser Schwester war dann so groß, dass sie nach Jahren, auch angeregt durch Freunde, es mal schaffte, bei einem Plakat stehen zu bleiben und zu sagen, guten Tag, Schwesterchen. Das war dann wirklich ein erster Schritt. Und ich denke, was beide Frauen sehr ähnlich erfahren haben, ist auch die Tabuisierung. Zwar die mediale Präsenz während der ganzen Zeit, aber die Tabuisierung im Freundes- und Familienkreis, darüber nicht mehr zu sprechen. Und die beiden Familien hatten ja auch während 30 Jahren keinen Kontakt mehr, bis es jetzt zur Initiative von Julia Albrecht kam, sich an Corinna Ponto zu wenden.
Also es sind auch sehr eindrückliche Seiten, wenn die Julia Albrecht so schildert. Alle wussten es. Ich habe gespürt, dass alle es wissen und keiner hat mit mir darüber geredet. In dem Fall fragt man sich insbesondere, wo denn eigentlich die anderen Geschwister von Julia Albrecht geblieben sind. Haben Sie sich das auch gefragt?
Ja, und es ist interessant, dass die zur einen Stelle oder zur anderen mal vorkommen, aber nicht die Bedeutung haben. Und ich denke, dass wahrscheinlich in solchen Situationen auch jedes Familienmitglied auf seine Art einen Weg finden muss, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es dann beginnt, dass es ein Schweigen gibt, das war ja bei Pontos auf eine ähnliche Weise. Corinna Ponto schildert das ja, dass sie sagt, mir hat das die Kraft weggenommen, mich hat es gelähmt, ich wurde scheu. Als auftretende Sängerin, muss man sich vorstellen. Mir hat es wirklich die Energie weggenommen und geraubt. Wahrscheinlich haben, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist eine Spekulation, dass beide auf ihre Art das verarbeiten haben oder versuchten mit Therapien, mit Unterstützung von außen. Aber das, was sie gebraucht hätten, haben sie nicht bekommen.
Sie haben jetzt sehr viel Gemeinsamkeiten auch herausgearbeitet zwischen den beiden und haben begonnen zu sagen, beide seien Opfer.
Ja, in meiner Wahrnehmung.
Aber ich meine, also das nächste Mal ist ja die eine Angehörige, beide sind Angehörige das nächste Mal, also das eine ist Angehörige der Täterin, Schwester Täterin, andere ist eigentlich Angehörige des Opfers.
Ich glaube eben, dass es in solchen Fällen mehrere Opfer gibt, denn beide Frauen haben mit dem Anlass selbst nichts zu tun. Auch wenn Corinna Ponto, aber das ist eine Klammer, auf die ich nicht nachher näher eingehen möchte, ja eigentlich lange den Vorwurf gemacht hat der Familie Albrecht gegenüber, dass sie nicht gemerkt haben, dass das eine Finte ist, diese neue Kontaktaufnahme von Susanne, nämlich nur um sich Informationen zu beschaffen. Aber losgelöst davon sicher hat das nichts mit der Julia Albrecht zu tun, denke ich, haben eben beide sehr viel erfahren und erlitten durch dieses gemeinsame Schicksal und die Geschichte. Und was ich großartig finde, ist, dass beide es schaffen, von Anfang an der Kontaktaufnahme nicht zu gewichten. Was ist das Schwerere los? Was ist schwieriger zu ertragen? Tochter eines ermordeten Vaters zu sein oder Schwester einer Terroristin, die mit in die Tötung des Patenonkels involviert ist? Das bleibt vorneweg ausgeklammert, es wird nicht thematisiert und es ist die Stärke, ich denke auch die Intelligenz und Sensibilität der beiden Frauen, dass sie es schaffen, ihre Sichtweisen der anderen darzulegen, ohne zu werten und aber auch anzunehmen, was die andere schildert und das stehen zu lassen. Es kommt immer wieder Stellen vor, wo die eine sagt, es war für mich nicht möglich, deinen Brief in Gänze zu lesen. Ich musste das in Teilen tun. Oder ich akzeptiere, wie es für dich war. Es ist aber für mich ganz schwer zu ertragen. Aber sie können das. Und ich denke, das ist die große Klasse, dass es eben nicht darum geht, wer trägt Schuld, wer hat das schwere Schicksal, bei dir ist es doch ganz anders. Das ist nicht das Thema des Briefwechsels.
Es wird nicht gegenseitig gewertet und gewichtet. Und es besteht auch die Möglichkeit, einfach die Distanz zu belassen und zu sagen, du hast etwas anders erfahren, anders erlebt als ich.
Ja, und ich nehme wahr, wie es für dich war.
Also klingt jetzt auch sehr modellhaft für solche Versöhnungsprozesse, die ja leider Gottes nach dem 20. und dem 21. Jahrhundert öfter nötig sind.
Ich weiß nicht, ich habe mir das auch überlegt, weil es in den Besprechungen häufig vorkam, sei eigentlich der Versuch einer Versöhnung. Ich glaube, dass für die beiden Frauen dieses Wort nicht entscheidend ist. Aber es ist, überhaupt wieder eine Sprache zu finden, überhaupt wieder miteinander in Kontakt zu kommen. Und sie tun dies, denke ich, und es gelingt ihnen, weil sie eine ungeheure Feinfühligkeit haben, auch um das Wissen der Schwere, auch um das Wissen des Scheiternkönnens. Und ich denke, für Julia hat es auch ungeheuren Mut gebraucht, nach 30 Jahren sich an Corinna Ponto zu wenden. Und einfach auch als Beispiel, wie sensibel und feinfühlig sie das macht. Im ersten Brief sieht sie Corinna Ponto, die rund 7 Jahre älter ist. Und Corinna Ponto antwortet im ersten Brief prompt auch, dass sie es sehr geschätzt hat, dass sie gesiezt wurde, was ja eine komische Vorstellung ist von zwei so eng befreundeten Familien mit den gegenseitigen Patenonkeln, und sagt, und ich bleibe mal auch erst dabei. Respekt voreinander, Abstand wahren. Ich denke, Nähe und Distanz ist ein wichtiges Thema, aber ich glaube auch, dass man sehr viel lernen kann, auch im Umgang miteinander, in Konfliktlösungen, in ganz schwierigen Situationen, wo auch sehr viele Tabus ja versteckt sind und aufgearbeitet werden müssen.
Damit wir uns eine Vorstellung machen können, eine ganz einfache Frage. Worüber unterhalten sich denn die beiden? Was sind die Themen, die sie verhandeln untereinander?
Zunächst, und ich gehe davon aus, dass das auch historisch so war, beginnt es wirklich damit, einander zu erzählen, wie es einem erging durch den Verlust und die Stigmatisierung. Diese Spannung zwischen eben öffentlich und privat, immer Tochter oder Schwester zu sein, das nicht in einer Form verarbeiten zu können. Und erst als das Gemeinsame hier mit der Zeit einen gewissen Boden hat, war mein Eindruck, wird es auch möglich, einander zu berichten, wie man die Fakten erfahren hat. Also es beginnt, wenn man das jetzt platt sagen würde, über die Befindlichkeit, aber auf einem ganz hohen Niveau, um nachher dann einander zu berichten, und was weiß ich oder was habe ich gemacht, wie habe ich es erfahren. Julia Albrecht berichtet dann auch den ersten Kontakt mit der Schwester wieder, als sie dann 13 Jahre später dann verhaftet wurde, als sie besuchen ging im Gefängnis. Corinna Ponto berichtet, wie sie sich durch alle Akten durchgearbeitet hat und wie es für sie immer noch ganz wichtig ist zu wissen, welche Rolle spielten die beiden Nachrichtendienste, der BRD und der DDR in der ganzen Geschichte. Das kommt dann zum Schluss. Man kann auch diese Stellen für ganz wichtig anschauen. Für mich ist der erste Teil und immer wieder die Kontaktsuche, das Gemeinsame, eben dieser gemeinsame Geschichte mit zwei Sichtweisen, das Entscheidende.
Claudia Kaufmann, hier Monatsgast Kultur in Reflexe. Wenn Sie mal das ganze Buch ansehen, es ist natürlich ein sehr emotionsgeladenes Buch, es packt einem auch. Ist es Ihnen zum Problem geworden, dass diese zwei jetzt nur gerade mit diesem historischen Faktum sich sehr intensiv auseinandersetzen mussten, manchmal auch zu historischen Vergleichen neigen, die recht deftig sind, das heißt in andere Dimensionen ausgreifen, also Krieg und Nationalsozialismus, und das wird alles dann unter dem Begriff Terrorismus gefasst, nicht? Wir hatten schon mal Terroristen, jetzt haben wir wieder welche gehabt.
Das wird ja vor allem in einem Brief der Mutter Ponto angesprochen. Und Mutter Ponto hat natürlich diese Zeiten auch erfahren. Das hat mich deshalb nicht so gestört. Es hätte mich, glaube ich, gestört, wenn die beiden Töchter diese Vergleiche aufgegriffen hätten, die diese Zeit nicht mehr erfahren haben, dass es für die Frau des Ermordeten naheliegend war, die Bedrohung so zu erfahren und so wahrzunehmen. Namentlich, das muss man dann, glaube ich, fairerweise sagen, weil sie aus einem ganz klar antifaschistischen, antinationalsozialistisch eingestellten Hintergrund kommt, hat mich jetzt nicht gestört. Ich muss wirklich sagen, ich fand das Buch spannend, ich fand es emotional. Am meisten ergriffen hat mich wirklich, wie es aber den beiden Frauen gelingt, mit einer ungeheuren Sprachkompetenz, diesen Respekt, diese Sorgfalt auf einer ganz sachlichen Ebene dann auch auszutragen.
sachliche. Ja, doch, stimmt, es ist viel von Fakten die Rede, nicht?
Das Beschreiben der Emotionen erfolgt ja auf einer analytischen Ebene.
Mit einer gewissen Distanz
ja,
auch.
Ja, und das, denke ich, ist die Stärke, dass sie beide dazu überhaupt fähig sind. Dazu hat es sicher auch vielleicht die 30 Jahre gebraucht. Aber es ist ja nicht, dass sie sich in dieser Emotionalität baden. Es hat auch bei beiden nichts Selbstmitleidiges, das wäre ja dann unerträglich. Ich denke wirklich, es sind Verarbeitungsversuche auf analytischer Ebene.
Ja, so viel Claudia Kaufmann hier in Reflexe zu ihrem Monatskulturerlebnis, das Ganze still zu Hause stattgefunden hat in den Nächten, nämlich dem Buch Patentöchter von Julia Albrecht und Corinna Bonto, Untertitel Im Schatten der Raff, ein Dialog.
Wenn wir noch etwas Zeit haben,
prima,
würde ich gerne nochmals auf eine Lektüre hinweisen, ganz anderer Art. Es geht um das Straßenmagazin Surprise, das nämlich jetzt mit seiner neuesten Nummer, die vor einer Woche herausgekommen ist, die 250. Ausgabe feiert. Ich finde dies eine ganz bemerkenswerte Zahl, so lange ein solches Projekt durchgehalten zu haben. Surprise ist, wie wahrscheinlich viele wissen, ein nicht gewinnorientiertes Projekt einer Organisation, die es auch weltweit gibt. Es gibt 100 Straßenzeitungen in 38 Ländern. In der Schweiz ist es eben Surprise. Das Projekt hat zum Ziel, Menschen am Rande der Gesellschaft, die aus unterschiedlichsten Gründen sich am Rande der Gesellschaft befinden, ihnen einen Halt zu geben, ihnen aber auch ein Einkommen zu geben und ihnen vor allem Würde zu vermitteln. Und ich denke, dass ein Projekt, das so Schwierigkeiten hat, überhaupt sich über Wasser zu halten, finanziell immer mehr mit bürokratischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Es fällt ja auf, dass es auch immer weniger Straßenverkäuferinnen und Verkäufer gibt, weil sie an gewissen Plätzen plötzlich nicht mehr stehen dürfen und so weiter. Dass es diese sehr interessante, lustige, anregende Zeitschrift gibt und wir die vermittelt bekommen und ins Gespräch kommen können, wenn wir das wünschen, über eben die rund 300 Verkäuferinnen und Verkäufer auf der Straße.
Zu den Schwierigkeiten gleich nachher nochmal, aber wie kommen Sie drauf? Was haben Sie mit Surprise zu tun, was Sie das hier jetzt so eingebracht haben?
Ich kaufe sie jede Woche und ich merke, dass ich eine Zeit lang sie immer am selben Ort kaufte und dort auch wirklich meinen Verkäufer immer wieder antraf und dann auch mit der Zeit etwas besorgt war, als ich ihn eine Zeit lang nicht mehr sah. Also eine ganz lose Beziehung dann auch hatte. Und ich bin wirklich zu Surprise gestoßen als Leserin, aus Neugier und habe mich dann aber auch ein bisschen engagiert, weil mich das Projekt interessierte und weil ich es jetzt auch regelmäßig unterstütze.
Nun zu den Schwierigkeiten in der Tat, dass diese Verkäufer wachsen einem ans Herz. Im Basler Bahnhof gibt es einen ganz bestimmten Surprise-Verkäufer, der auch zu dem Bahnhof-Sound, typischen Basler Bahnhof-Sound beiträgt, indem er Surprise Straßenmagazin Surprise Straßenmagazin ausruft. Das gehört irgendwie dazu und er ist auch verschwunden. Das heißt, das steht jetzt vorne dran, vor dem Bahnhof. Was sind denn die Schwierigkeiten von Surprise?
Surprise hat verschiedenste Schwierigkeiten. Dass es finanziell nie auf Rosen gebettet war, ist klar und es wird immer kämpfen müssen. Das Zweite ist aber, dass verschiedene lokale Behörden Schwierigkeiten machen. Auf welchem Grundstück darf wo Surprise verkauft werden? Wo bräuchte es Bewilligungen, die dann wieder kostspielig wären, etc.? Dann gibt es Schwierigkeiten in Bezug auf Abgabe von Sozialbeiträgen. Dann die Frage, was geschieht, wenn jetzt ein sozialhilfeabhängiger Verkäufer jetzt eben ja die Hälfte des Geldes, seine Nummer kostet 6 Franken, die 3 Franken, die er verkauft pro Nummer behalten darf, muss ihm das nicht wieder als Einkommen angerechnet werden? Also fährt er schlechter, wenn ein guter Verkäufer ist. All diese Schwierigkeiten, die ja genau das Gegenteil bewirken von dem, was Surprise möchte, diesen Menschen Gelegenheit zu geben, einen Beitrag an ihr eigenes Einkommen zu richten und gleichzeitig in der Öffentlichkeit präsent zu sein und ihr Leben so zu leben, auf eine würdige Weise, wie es für sie möglich ist.
Ist es denn so, dass Sie auch die Lektüre von Surprise anregend oder interessant finden? Ich kann mir vorstellen, das finde ich eine ganz entscheidende Frage, dass viele Leute das kaufen, weil sie denken, ja gut, das ist ja eine gute Tat. Und das macht man ja bekanntlich nicht ewig und lange.
Mir geht es nicht so. Ich habe sicher die erste Nummer halb aus Neugier und halb auch, weil ich wusste, das ist für eine gute Sache gekauft. Ich lese das Heft ausgesprochen gern, weil es entgegen anderer Lektüren kurze Beiträge hat zu häufig Themen, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt umgesetzt habe, häufig lustige, schräge Themen. Es gibt witzige Geschichten, es gibt aber auch interessante Reportagen. Ich lerne auch immer Welten kennen, die jetzt für mich nicht die naheliegendsten sind. Und durch diese kurzweilige Lektüre und das Heft immer in der Tasche dabei auf einer Zugreise, muss ich wirklich sagen, ich kaufe das Heft primär, weil ich es gerne lese. Und für den anderen Teil kann ich das Heft auch sonst unterstützen.
Die anderen Welten, das sind durchaus die Welten der Armen und der, das kommt auch mal ein Porträt von Penner und ein Porträt von einem Alki und ein Porträt von irgendwelchen
Menschen,
Verrückten.
Menschen, die zu unserer Gesellschaft gehören, aber nicht immer im Blitzlicht stehen.
Sehr schön. Also mit dieser Empfehlung schließen wir unser Gespräch, müssen es schließen. Claudia Kaufmann, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie waren der Monatsgast Kultur in Reflexe für den Monat Mai.
Ich danke herzlich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.